Micro Europa.
Sounds moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zur November-Sendung von Micro Europa. Mein Name ist Katharina Schulz und ich werde euch heute durchs Programm führen. Heute, am ersten Advent, dreht sich alles um das Thema Revolution. Revolution, das gibt es nicht nur in der Politik, sondern auch in der Mode, im ganz alltäglichen Leben und natürlich auch in der Musik. T-Rex und Mark Bolan mit Children of the Revolution aus dem Jahr 1972. Das waren die Nach-68er, damals. Aufbruchsstimmung in Europa. Doch was ist eigentlich Revolution? Christine Müller ist für Mikro Europa losgegangen und hat die Thymian gefragt, was sie unter Revolution verstehen.
Unter dem Begriff Revolution verstehe ich was völlig Neues, nie Dagewesenes, was völlig anderes, was natürlich auch dann Mut erfordert, durchzusetzen.
Eine Veränderung des politischen Systems aus Unzufriedenheit.
Ein Umbruch von bestehenden System zu einem anderen System, zu einem neuen, fortgeschritteneren System.
Aufstand, Umbruch.
Aufbrechen gegen die Alten und was Neues starten.
Entwicklung.
Selbstständigkeit.
Innovative Ideen, die dann auch umgesetzt werden.
Ein gut gemeinter, zum Scheitern verurteilter Versuch.
Eine Veränderung. Man möchte was bewegen. Und es hat manchmal auch was mit Aufstand zu tun.
Als das Pariser Volk am 14. Juli 1789 die Bastille stürmte, wollte es eigentlich eine Restauration. Der Absolutismus sollte abgeschafft und frühere Zustände wiederhergestellt werden, in denen es nicht allein um das Wohl des Monarchen ging. Dass aus den daraus resultierenden Aufständen eine Revolution folgte, die den Feudalismus hinwegwehte, hatte keiner vorhergesehen. Ebenso wenig, dass sie den Begriff der Revolution wie kein anderes Ereignis in der Geschichte prägten. Dabei stammt das Wort eigentlich aus einer anderen Disziplin. Hinter dem Wort Revolution steckt das lateinische Revolutio, das nichts anderes als eine Umdrehung bezeichnet. Nikolaus Kopernikus beschrieb damit im 16. Jahrhundert in der Astronomie die wiederkehrende Bewegung von Himmelskörpern. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts entwickelte sich aus der Revolution eine schnelle, radikale Veränderung der gegebenen Bedingungen. Eine Definition, die unter anderem auch heute noch in Gebrauch ist. Aber der Begriff bezeichnet nicht nur politische Wendepunkte. Er fand auch Einzug in andere Bereiche. Denke man nur an die revolutionären Änderungen, die im Sozialwesen das Gründen von Gewerkschaften mit sich brachte. wie die abstrakte Kunst den kulturellen Sektor aufwirbelte oder die Erfindung der Dampfmaschine, die auf technischer und wirtschaftlicher Ebene mit der industriellen Revolution sogar ein neues Zeitalter einläutete.
You feel strong, but that's not real. You feel blue, but that's not real. You feel happy, but that's not real. It's not real. You feel low, but that's not real. You feel love, but that's not real. You feel hate, but that's not real. It's not real. An illusion.
Hier gibt es kein Gesetz, du bist im Niemandsland, keine Grenzen existieren, die Grenzstation ist abgebrannt, du beleidigst, keiner sagt, komm, hör doch endlich auf, hör doch auf, hör doch auf. Deine Wut kann man nicht sehen, es sind Tasten, die du schlägst, kein Gefühl, es gibt nichts, du bist leer, es ist schon spät, es ist leicht, du provozierst, du lügst und du beschimpfst, anonym, anonym.
You feel strong, but that's not real. You feel blue. Captured in this cage alone. Oh yeah. The pause of life's beyond. But I can't, but I fear to adjust it. My true friends I have lost. No time.
Leb dein Leben hier und leb es nicht allein. Keine Illusionen, Illusionen sind nur Schein, sind nur Schein, sind nur Schein. Ich lebe, wenn ich rede, ich lebe, wenn ich schweige, ich lebe, wenn ich lache, ich lebe, wenn ich weine, ich lebe, wenn ich singe, ich leb mein Leben jetzt, that is life, that is life.
You feel strong and that is
Nothing's Real vom Tübinger HSI Project mit Algazi Makaya, Lisa Lippmann und Alexandros Katsaras unter der Leitung von Hans Weiblin. Die 60er. Eine Zeit, in der sich wahnsinnig vieles getan hat. Und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch in der Mode. Im nächsten Beitrag geht es um eine Frau mit vielen Talenten, die bis heute fasziniert. Die Rede ist von Leslie Hornby, die ist besser bekannt ist unter dem Namen Twiggy. Twiggys Aufstieg begann im zarten Alter von 16 Jahren im London der Swinging 60s. Und trotz ihres frühen Einstiegs in das harte Model- und Showbusiness kämpfte sie sich immer weiter nach oben und suchte immer nach neuen Herausforderungen. Ein Porträt der Powerfrau von unserer Mikro-Europa-Reporterin Fatma Moosen.
Mit einem weißen, schlichten Designerkleid läuft sie über die Bühne. Ihre dürren, langen Beine und die blonden Haare zum Bubikopf frisiert, ein blasses, kaum geschminktes Gesicht und große Augen. Das sind Twiggys Markenzeichen. Die süße, ein bisschen frech anmutende Stilikone begeistert das Publikum. Twiggy war bereits mit 16 Jahren eine Trendsetterin der Modewelt in den Swinging 60s. Statt üppigen Kurven setzte die junge Britin nämlich auf Leichtigkeit und natürliches Aussehen. Das knabenhafte Mädchen, das im September 1949 im Norden Londons aufwuchs, wurde zum ersten Supermodel erklärt. Twiggy revolutionierte die Welt der Laufstege, denn sie lief nicht nur die Bühne nüchtern auf und ab, sondern sang und tanzte. Aber nicht nur das zeichnete sie aus. Twiggy verdankt ihren Spitznamen ihrem sehr langen, dünnen Bein und wurde so zur teuersten Bohnenstange der Welt erklärt. Und sie war glücklich damit.
Ich wollte schon immer Model werden. Alles ist groß und glamourös und all die schönen Kleider. Man muss nicht viel tun und das viele Geld. Aber das ist nicht real. Ich meine, es ist auch harte Arbeit.
Diese harte Arbeit schien sie mit Leichtigkeit zu meistern, denn die gelernte Friseurin Twiggy eroberte nicht nur als Fotomodell die Herzen des Publikums, sondern wurde auch auf Leinwand ein Star. 1971 spielte Twiggy in Ken Russells Liebesmusical The Boyfriend mit und schlüpfte in die Hauptrolle. Und erhielt für den Film den Golden Globe in den Kategorien Beste Newcomerin und Bester weiblicher Musicalstar. Sie kam auf den Geschmack, denn...
Ich bin sehr gelangweilt damit. Ich modele nun seit 4 Jahren und ich denke mir, ich kann noch weiterkommen. Wenn ich etwas hasse, wie das Zuschaustellen von meinem Gesicht, und es mich nicht fordert, wird es eben langweilig. Ich möchte Filme machen.
Das hat sie dann auch gemacht. Weitere Filmrollen wie die Blues Brothers und Madame Susatzka, wo sie nicht nur ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellte, sondern auch mit ihrer weiblichen Stimme überzeugte, folgten. So wurde aus dem Model und der Schauspielerin Twiggy eine erfolgreiche Sängerin. Sie nahm zwischenzeitlich mehrere Platten auf. Songs aus ihrem ersten Album Twiggy wie Here I Go Again wurden zu Hits. Noch heute erntet das Supertalent große Erfolge bei ihren Projekten. Erst kürzlich nahm die heute 61-jährige Ikone ein neues Album auf, das Anfang 2012 in Deutschland erscheinen soll. Und bei allem dem findet die Powerfrau auch noch Zeit für soziale Projekte. So setzt sie sich unter anderem dafür ein, dass Straßenhunde ein Zuhause finden. Twiggy, eine Frau, die nach 45 Jahren noch immer ein begeistertes Publikum vorfindet.
Chance, comme un espoir. chance.
Wir kommen nun zu einem ernsten Thema, das dieses Jahr viel in den Medien diskutiert wurde. Und zwar geht es um die Massenproteste und politischen Unruhen in Ländern wie Tunesien, Ägypten und Libyen. Diese Ereignisse sind vor allem als arabischer Frühling bekannt geworden. Auch hier spricht man von Revolution. Unsere Reporter Maximilian Heim und Hanna Spaniel haben dazu Oliver Schlumberger interviewt. Er ist Tübinger Politikwissenschaftler und Experte für den Vorderen Orient.
Ich denke, in manchen Fällen kann man von Revolutionen sprechen. Der libysche Fall ist ein relativ klarer. In anderen Fällen sprechen die Betroffenen selber von Revolutionen. Da würden wir als Sozialwissenschaftler jetzt aber sagen, eigentlich ist das was anderes. Ägypten ist so ein Beispiel, wo die Demonstrierenden vom Tahrirplatz vom Frühjahr nach wie vor sehr stolz sind auf ihre, in Anführungszeichen, Revolution. Allerdings muss man da sehen, im Prinzip ist das Regime nach wie vor, die Kerneliten des Regimes sind nach wie vor an der Macht. Es gibt zwar einen partiellen Elitenaustausch, aber das Militär, das seit Jahrzehnten eine Stütze des Regimes war, ist nach wie vor, hält die Fäden der Macht in der Hand. In Bahrain hatten wir Aufstände, Revolten, die dann niedergeschlagen wurden. Dann haben wir Demonstrationen gehabt, die dann wieder befriedet wurden unter autokratischen Vorzeichen, Marokko, Algerien. Und dann haben wir revolutionäre Situationen mit unklarem Ausgang, wie etwa in Syrien oder auch im Jemen.
Ja. Was würde denn so eine Revolution auszeichnen oder was könnte man klassischerweise als Revolution bezeichnen, Ihrer Meinung nach?
Es gibt ganz unterschiedliche Generationen von Revolutionskonzeptionen. Da sind sich auch die Wissenschaftler nicht einig, was denn nun eine Revolution ausmachen würde. Klassischerweise ist so ein Element, dass Umwälzungen stattfinden zwischen sozialen Klassen. Da kann man sich aber fragen, ob das heute noch zeitgemäß ist. Denn in den meisten revolutionären Situationen auf der Welt, die wir heute so sehen, spielen eigentlich nicht unbedingt soziale Schichten jetzt die primäre Rolle. Und insofern, es gibt sicher keine letztgültige Antwort auf diese Revolutionsfrage, was ist denn Revolution? Fest steht, glaube ich, dass sich das Gesicht von Revolutionen heute im Vergleich zu vor, sagen wir 40, 50 Jahren, verändert hat.
Also Sie würden da auch von neuen Revolutionen dann sprechen oder einer neuen Art von Revolution?
Ob ich es jetzt so sagen würde, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es neue Elemente. Ob das jetzt, wie es in den Medien geheißen hat, eine Twitter- oder Facebook-Revolution ist, das halte ich für ein bisschen einen schlechten Begriff, weil er analytisch wenig taugt. Also das ist fraglos, dass neue Medien eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber neue Medien per se sind erstmal kein politischer Akteur, sondern allenfalls ein Katalysator oder ein Brandbeschleuniger oder wie auch immer man das nennen möchte. Was auffällt, ist, dass so ein transnationales Lernen stattfindet, also Strategien zivilen Ungehorsams gegen autoritäre Regime, die dann von Serbien ausgehend über den Balkan dann irgendwie auch in Ägypten im Orient ankommen.
Wie könnte man das jetzt aus politikwissenschaftlicher Perspektive beschreiben, was da eigentlich passiert ist? Also zusammengefasst sagen, was da bei diesen Umwälzungen vor sich ging.
Der arabische Frühling in einem Satz. Da würde ich sagen, wir haben auf massenbasierte Protestbewegungen gesehen, die letztendlich aus einem Konflikt zwischen Staat und Gesellschaft resultieren, der lange geschwelt hat. Und in manchen Fällen auch durchaus mit westlicher Unterstützung so lange schwelen konnte, weil es im Interesse der westlichen Regierungen war, die Autokratien zu stützen und zu stabilisieren, anstatt auf Regimeveränderungen und Reformen zu drängen.
Und es war jetzt wie so ein Domino-Effekt, hatte man oft das Gefühl. Würden Sie auch sagen, dass es in all diesen Fällen, in all diesen Revolutionen und Umbrüchen auch Faktoren gab, die ähnlich waren, die dann letztlich dazu geführt haben, dass es zu solchen Umbrüchen kam?
Ein Domino-Effekt existiert in der Hinsicht, als wir ja quasi regionenweit Proteste erlebt haben. Ein Domino-Effekt existiert insofern vielleicht weniger, als die Ausgangssituationen für solche Proteste in den einzelnen Ländern der Region sehr unterschiedlich waren und dementsprechend unterschiedlich sind jetzt auch die Ergebnisse. Also ein gemeinsamer Auslöser mag schon sein, die sozioökonomischen Verhältnisse, denn man hat ja gesehen, es waren nicht nur jetzt politische Forderungen, auch aber nicht nur und manchmal auch nicht in erster Linie, sondern sozioökonomische Forderungen, die die Bevölkerungen an ihre Regierungen stellten und denen die Regierungen und Regime seit Jahren und Jahrzehnten immer weniger nachkommen konnten. Gerade in den nicht so reichen Staaten der Region, in denen die jetzt nicht Erdöl exportieren, Da waren die Regierungen und Regime gezwungen, wirtschaftliche Strukturanpassungen durchzuführen. Und diese Strukturanpassungsprogramme unter der Ägide von IWF und Weltbank haben in den meisten Fällen zu ziemlich massiven sozialen Verwerfungen, zu einer Zunahme von Armut statt einer Abnahme geführt, weil sie eben auch nicht auf breitenbasiertes Wachstum gebaut waren. Und dementsprechend sind die Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft, die Kluft zwischen Arm und Reich, es gab ja auch eine daraus entstandene, sehr kleine, aber sehr offensichtliche Schicht von Neureichen. Insofern haben die letzten 15 Jahre sicher diese bestehenden sozialen Klüfte vertieft und letztendlich zum Aufbrechen geführt. Wann das dann genau passieren würde, hätte jetzt keiner prognostizieren können, denke ich. Aber dass da latente Konflikte schwelen, in denen sich ökonomische, soziale und politische Gräben zwischen Staaten und Gesellschaften immer weiter aufgetan haben, das war schon klar.
Vielleicht noch abschließend, welche Bedeutung würden Sie denn jetzt diesen Umwälzungen, die da vor sich gegangen sind, zuschreiben?
Der Brite würde sagen, remains to be seen. Letztendlich können wir ja heute noch nicht sagen, was rauskommt aus einer verfassungsgebenden Versammlung in Tunesien, was bei den ägyptischen Wahlen, die noch gar nicht stattgefunden haben, passiert, wie sich die syrischen Protestierenden weiter schlagen werden gegen ihr Regime, was aus Libyen werden wird. Das ist im Moment eine Situation mit sehr viel Unklarheit. Fest steht aber schon, dass die Art von Umwälzungen in den letzten 50 Jahren, im letzten halben Jahrhundert nicht gesehen wurde in der Region. Insofern ist es eine einschneidende Zäsur. Die Frage ist, ob der Rest der Welt bereit ist, das tatsächlich als einschneidende Zäsur zu werten und dementsprechend seine Politiken umzuformulieren.
Oliver Schlumberger, Professor am Tübinger Institut für Politikwissenschaften, im Gespräch mit Hanna Spaniel. Gleich hören wir dann weiter, welche Auswirkungen die Revolutionen in Nordafrika auf die EU, also Europa, haben und was für eine Rolle die EU überhaupt in dieser Region spielt. Geht es weiter mit dem Thema Revolutionen im Vorderen Orient. Wir hören noch einmal Oliver Schlumberger, diesmal interviewt von unserem Mikro-Europa-Reporter Maximilian Heim.
Herr Schlumberger, Sie hatten in Teil 1 unseres Gesprächs gesagt, dass die Autokratien des Nahen Ostens lange von der EU und vom Westen unterstützt worden sind. Bedingt das nicht auch einen Glaubwürdigkeitsverlust für die Länder der EU, wenn man jetzt sich die Umwälzungen in der Region dort anschaut?
Doch, selbstverständlich. Die EU leidet unter einem Glaubwürdigkeitsverlust, der sich fortsetzt über Jahre. Die EU hat nur das Glück, dass es andere externe Akteure gibt, deren Glaubwürdigkeit noch viel stärker gelitten hat in den letzten Jahrzehnten. Das sind vor allem die USA. Aber die EU hat natürlich auch die Herausforderung, dass es wiederum andere internationale Akteure gibt, deren Glaubwürdigkeit nicht so stark angegriffen ist. China etwa.
Das heißt, man könnte festhalten, dass möglicherweise der Einfluss Chinas in der Region steigt?
Das zeigt sich an allen Ecken und Enden. Das zeigt sich in Bezug auf die Diversifizierung der Ölexporte seitens der ölexportierenden Staaten. Saudi-Arabien etwa hat seine Ölexporte in den letzten 10 Jahren nach China mehr als verzehnfacht. Das heißt, die Abhängigkeit saudi-arabischer Ölexporte von der Abnahme der USA sinkt dramatisch, was dann auch wieder zu anderen Verschiebungen in den internationalen Beziehungen der Region führt. Dass beispielsweise dieses sogenannte Special Relationship zwischen den USA und Saudi-Arabien als zentralen Staat im Golf natürlich auf zunehmend tönernen Füßen steht.
Wie schätzen Sie die Rolle der EU ein in der Region?
Die Rolle der EU in den großen strategischen Fragen der Region, sei es Erdöl, sei es der Nahostkonflikt, die ist begrenzt aufgrund der Natur der transatlantischen Beziehungen zwischen der EU und den USA. Die USA sehen sich nach wie vor ganz klar als Spieler Nummer 1 in dieser Region und erlauben der EU eine Mitsprache in den Fragen, die die Region betreffen, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Das wird dann im Zweifel hinter verschlossenen Türen auch schon sehr deutlich gemacht, wenn die EU da ihre vermeintlichen Kompetenzen überschreitet. Und die Beziehungen zu der EU zu ihren südlichen und östlichen Mittelmeeranrainern sind ja definiert durch die Union for the Mediterranean, ja, die 2008 gegründet wurde. Und die Neuausrichtung der Mittelmeerunion, die ja auch nur bei wenigen Staaten der EU wirklich beliebt war, wird hoffentlich stärker Themenfelder wie Justiz und deren Unabhängigkeit, wie Menschenrechte, wie Transparenz und gute Regierungsführung, wie Verwaltungsreform und dergleichen mehr in Blick wieder verstärkt nehmen, was seit 2008 de facto völlig da niederlag. Also diese Verschiebungen innerhalb der Themenfelder und deren Priorisierung im EU-Kontext, die ist mittlerweile schon beschlossen. Die Frage ist natürlich immer, wie die EU vorgeht. Die EU ist ja ein Akteur, der lieber Positivanreize als Negativanreize setzt, geschweige denn Sanktionen. Im Moment haben wir also ein Stadium, wo sowohl die EU als auch Deutschland massiv ihre Mittel aufgestockt haben für die Staaten, die solche demokratischen Umbrüche erleben und wo dann verstärkt Mittel für neue Akteure zur Verfügung stehen. Die Frage ist, ob das in allen Fällen ausreichen wird, um die gesellschaftlichen, politischen Veränderungen tatsächlich zu festigen und ihre Zukunft zu garantieren.
Wenn wir jetzt nochmal den Blick zurückwerfen auf die EU und ihre Rolle, erinnere ich mich an eine Meldung im Juli, die für viel Furore gesorgt hat, nämlich dass Deutschland Panzer an Saudi-Arabien geliefert haben, ein Land, das wiederum entscheidend daran beteiligt war, die Aufstände in Bahrain niederzuschlagen. Konterkariert das nicht die Argumentation von Frau Merkel zu sagen, wir sind für Menschenrechte und unterstützen diese jungen Demokratien?
Doch, absolut. Punkt. Es ist in der Tat so, dass da natürlich sehr unterschiedliche und schwer kompatible Signale gesendet werden. Deutschland hat teilweise sehr konstruktive Ansätze gebracht, hat etwa schon im Januar in der Europäischen Union eingebracht, dass die EU-Mittelmeerpolitik einer grundsätzlichen Neuausrichtung bedürfte. Da waren die anderen EU-Staaten noch lange nicht so weit, da hat man das im Auswärtigen Amt erkannt gehabt. Aber dann haben wir natürlich wieder solche Signale wie die Enthaltung bei der Abstimmung über die Errichtung der Flugverbotszone für Libyen, die sicherlich kontraproduktiv für deutsche auswärtige Interessen war. Also da hat uns unser Außenminister eigentlich selber geschadet. Und solche Sachen wie diesen Bundessicherheitsratsbeschluss über den Verkauf von Panzern nach Saudi-Arabien zum genau falschen Zeitpunkt, das ist eine ganz krasse außenpolitische Fehlleistung.
Das sind jetzt zwei Beispiele, die dann im Endeffekt zeigen, dass die EU da nicht mit einer Stimme gesprochen hat. Ist das dann tatsächlich der Beweis, dass in solch heiklen und wichtigen Fragen am Ende doch der Nationalstaat die entscheidende Rolle spielt?
Das weiß ich nicht, ob ich so pointiert ausdrücken würde, denn der europäische Einigungsprozess, auch trotz aller gegenwärtigen Ereignisse, schreitet ja fort. Und natürlich ist die Außensicherheitspolitik eines der traditionellen Domänen der nationalstaatlichen Souveränität. Nur vor dem Hintergrund jetzt die EU als außenpolitischen Akteur abschreiben zu wollen, hielt ich dann doch für zu weit gegangen. Sicher gibt es Fälle, wo nationalstaatliche Interessen unterschiedlich gelagert sind innerhalb der EU. Seltsam wäre es, wenn das nicht so wäre bei 27 souveränen Staaten. Deswegen sollte man nicht, glaube ich, von der These ausgehen, dass 27 Staaten automatisch immer dieselben außenpolitischen Prioritäten haben. Das ist sicher nicht der Fall, aber es ist doch so, dass die EU sich in erstaunlich vielen Fällen dann auf einen Konsens und eine einheitliche Position einigen kann.
Oliver Schlumberger im Interview mit Hanna Spanel und Maximilian Heim zum Thema Revolution in Nordafrika.
You could be my lover. what's coming from your skin. Oh, in my head, you're perfect, the Holy Ghost. But will I ever know you, or do I give in to all these cellophane love? Can't be coming from above. And all the things I love about you are only but the things I wished I had. I should be loving me, oh, but instead.
Ariana Romana mit dem Stück Cellophane Love. Die Tübingerin arbeitet gerade an ihrem ersten Album.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Dass Revolutionäres nicht immer auf der politischen Ebene stattfinden muss, sondern sich ganz oft still in unser Leben schleicht, zeigt der folgende Beitrag von Luise Ritter. Sie hat in Tübingen nachgefragt, welche Erfindungen unseren Alltag komplett revolutioniert haben.
Da fällt mir ganz spontan die Waschmaschine ein, weil ich weiß, wie die Frauen sich früher abplagen mussten. Mit schwerer körperlicher Arbeit, oft in ungeheizten Waschküchen oder im Freien.
Abplagen mussten sich die Frauen tatsächlich, nämlich bis in die 1950er Jahre. Auslaugen, bürsten, reiben, schlagen, stampfen, wringen, schwemmen. Wer Wäsche waschen wollte, brauchte viel Kraft und verletzte sich auch oft. Aber dann kam die Waschmaschine. Und die birgt eine ganze Kulturgeschichte. Je nach Region entwickelten sich bis heute vornehmlich zwei Typen. Die Top- und die Frontlademaschine. Wir Europäer mögen die Frontlademaschinen lieber. Die Amerikaner schwören dagegen auf Top-Lademaschinen. Der Unterschied liegt in der Position der Wäschetrommel im Inneren. Bei der Frontlademaschine befüllt man die Trommel von vorne. Beim Drehen wirkt eine geringere Zentrifugalkraft auf die Wäsche ein. Das schont das Material. Vorläufer der Waschmaschine soll es bereits 1767 gegeben haben. Dem Theologen Jakob Christian Gottlieb Schäffern wird nachgesagt, er habe mit seiner Rührflügelmaschine den Prototypen für die Waschmaschine erfunden. Rundgehen konnte es mit der Erfindung der Waschmaschine aber erst mit dem flächendeckenden Einsatz von Strom und Wasser. Endlich konnten sich auch Frauen den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Auch sie hatten nun Zeit, andere kleine Revolutionäre auszuprobieren. Wie zum Beispiel unser
Fahrrad. Ja, weil ich mobil bin, es kostengünstig ist und ich mich fit halten kann. Drei Sachen auf einmal.
In der Tat. Das unmittelbarste, unkomplizierteste Fortbewegungsmittel ist seit über 125 Jahren das Fahrrad. Ob zum Bäcker, zur Uni oder zur Arbeit. Der Drahtesel ist erschwinglich, man entgeht dem nervigen Berufsverkehr und noch dazu tut man was für sein Gewissen, sowohl fürs Sportliche als auch fürs Ökologische. Wer der tatsächliche Fahrradvater ist, bleibt allerdings bis heute im Dunkeln. Der erste, der etwas Fahrradähnliches erfunden hat, war der Karlsruher Karl Dreis. 1817 präsentierte er die Dreisine, ein Zweirad ganz aus Holz. Keine Pedale, keine Bremsen. Um vorwärts zu kommen, musste man sich mit den Füßen vom Boden abstoßen. Eine nette Idee. Durchgesetzt hat sie sich nicht. Der Franzose Ernest Michaud verwandelte die Dreisine zum sogenannten Velociped mit Tretpedal. 1871 machte der Engländer James Starley dann den Schritt zum Hochrad. Das Rad war nun aus Stahl und hatte einen überdimensional großen Vorderreifen. Der Fahrradfahrer thronte 1,5 Meter über dem Boden. Statt schnelleres Fortkommen bewirkte der Riesenreifen leider oftmals schwere Verletzungen. Bis 1888 gab es ständige Weiterentwicklungen, die mehr Sicherheit mit sich brachten. Und dann gibt es da noch den verkannten Revolutionär.
Es ist mein radierbarer Kugelschreiber, den meine Freundin mir empfohlen hat. Er braucht keinen Tippex, um gelöscht zu werden, sondern nur den Radierer.
Der Kugelschreiber allein veränderte den Büroalltag schon nachhaltig. Seine Erfolgsgeschichte begann 1920. Gänsefeder und kleckernde Tinte brachten den Ungarn Laszlo Biró zur Weißglut. Es musste doch ein Gerät geben, mit dem man schneller und sauberer schreiben konnte. Biró begann zu tüfteln. 20 Jahre später, 1938, kam er endlich auf den Markt. Der Kugelschreiber, damals noch unter dem Namen Kugelfeder. Ein schlichtes Gehäuse mit Mine und spezieller Tinte. Die Mine wird vorne von einem kleinen, beweglichen Kügelchen verschlossen. Beim Schreiben dreht sich das Kügelchen, nimmt Tinte vom Inneren der Mine auf und gibt sie an das Blatt ab. Die Tinte besteht aus festen und flüssigen chemischen Bestandteilen. Die festen Verbindungen sorgen dafür, dass die Tinte sofort trocknet. Die flüssigen bewirken, dass wir uns überall auf den Kugelschreiber verlassen können. Er schreibt auch bei veränderten Druckverhältnissen, zum Beispiel im Flugzeug. Der Füller kann hier nicht mithalten. Inzwischen schreiben wir mit der zweiten Generation, den radierbaren Kugelschreibern. Genau wie der Bleistift hat dieser kleine Wunderschreiber einen Radierer am Stiftende. Das Geheimnis des Wegrubbelns liegt aber in der Tinte. Diese ist beim radierbaren Kugelschreiber in eine chemische Verbindung namens Polymer eingebettet. Beim Schreiben legt sich dieses Polymer wie ein Film über die geschriebenen Worte. So kann die Tintenpaste nicht ins Blatt eindringen. Man kann sie ganz leicht wieder wegradieren. Revolution. Ein Phänomen mit vielen Gesichtern. Es muss nicht immer ein Volksaufstand oder die neueste Technologie sein. Revolution steckt im Detail.
Irgendwann ein- oder zweimal im Jahr rieche ich plötzlich, wie's früher mal war. Dann kratz ich mich, jaule ganz leise und bin ein ganz sentimentaler Hund. Dann möchte ich ganz einfach wieder dahin, da wo ich richtig geboren bin. Und der laue Wind erzählt mir von Tagen, als wir in der Sonne lagen und nicht einmal knurrten wir nebenan, Kleffs Katze zu schnurren begann. Am Zaun der Erinnerung entlang und hin und wieder verspür ich den Drang. Ich hebe verstohlen mal eben ein Bein und ich atme die alten Geschichten ein. Dann bin ich sehr bissig, lass niemanden ran und belle den Mond und die Sterne an. Und der laue Wind erzählt mir von Nächten, als wir uns für die Dritte rächten und so lange heulten bis kurz vor Tag, der Mond vor uns in der Pfütze lag. Was bleibe ich noch? Warum renn ich nicht los? Ich könnte doch einfach, ich brauchte doch bloß. Warum pfeif ich nicht auf den ganzen Salat? Das Häuschengeschäft und den Stacheldraht. Ich kratze mit meinen Pfoten die Tür,
da riecht es schon wieder nach heute und hier. Und der laue Wind bläst hinter Bergen, irgendwo bei den Gartenzwergen, bis irgendwann ein- oder zweimal im Jahr es plötzlich so riecht, wie's früher mal war.
Franz Josef Degenhardt ist vor 2 Wochen im Alter von fast 80 Jahren gestorben. Das war sein Chanson Sentimentaler Hund von 1963. Zu einem Thema, das Baden-Württemberg bereits seit langem beschäftigt. Wenn es um Stuttgart 21 geht, scheiden sich die Gemüter. Die Debatte nähert sich ihrem Höhepunkt, denn heute, am 27. November, findet die Volksabstimmung zu Stuttgart 21 statt. Das wird den weiteren Verlauf des so kontrovers diskutierten Bahnprojekts entscheiden. In den vergangenen Monaten war hierzu oft von einer Revolution von unten die Rede. Christine Müller fragte die Tübinger, was sie davon halten.
Man kann es vielleicht ein bisschen als Revolution bezeichnen, aber in dem Sinne, dass es eben zum ersten Mal so einen Volksentscheid gibt und dass es ja auch in Zukunft geben soll, laut Regierung, und das ist eben was Neues und damit ein kleiner Umbruch.
Nee, das ist keine Revolution von unten. Man sollte mal, glaube ich, die Kirche da im Dorf lassen. Es geht ja um einen Bahnhof, also ich komme selbst aus Stuttgart.
Nee, so soll das Revolution sein von unten. Das ist Fortschritt.
Es ist in dem Sinne vielleicht eine Revolution, dass man sozusagen die Bürger mitentscheiden lässt. Das ist sozusagen ja was Neues, das es vorher nicht gab.
Natürlich, endlich mal tut sich da was. Endlich bewegt sich hier was, dass die Deutschen endlich mal rausgehen und sagen, nee, so nicht, es wird da Zeit.
Bei Stuttgart 21 kann man also nicht unbedingt von einer Revolution reden. Auf die Barrikaden hat es die Leute aber trotzdem gebracht. Für dieses Phänomen haben die Medien ein neues Wort geprägt, der sogenannte Wutbürger. Melanie Mika aus unserer Mikro-Europa-Redaktion.
Es gibt tatsächlich Menschen, die für ihre Überzeugungen demonstrieren, statt nur vor dem Fernseher zu sitzen. Auch hier bei uns. Der Spiegel hat letztes Jahr ein Wort für sie gefunden. Wutbürger. Der Wutbürger ist Rentner, engstirnig und wehrt sich mit dem Demoplakat am Rollator gegen die Zukunft. So ungefähr die Definition. Was für ein weltfremdes Wort. Es scheint für manch einen Redakteur nicht nachvollziehbar zu sein, dass man auch protestieren kann, wenn die Forderung nach Demokratie eine Nummer kleiner ist als in Nordafrika. Dass man mehr Basisdemokratie und Bürgerbeteiligung will, auch wenn man schon eine Doppelhaushälfte hat. Aber bevor wir verstehen wollen, wo plötzlich dieser offene Protest in unserer Gesellschaft herkommt, machen wir lieber eine neue Spezies Mensch daraus. Den Wutbürger. Mag sein, dass es das auch gibt, aber ich habe die Demos gegen Stuttgart 21 oder gegen Atommülltransporte selten als offenen Hass erlebt, wie es ja so wutbürgertypisch sein soll. Immerhin, die Spiegel-Anthropologie haben so viele aufgegriffen, dass Wutbürger zum Wort des Jahres 2010 wurde. Und dabei wurde der Wutbürger erst im Oktober 2010 erfunden. Der Wutbürger. Es wäre besser das Unwort des Jahres geworden. Aber es gibt auch etwas Gutes an dieser Auszeichnung. Viele dieser prämierten Wörter verschwinden ganz schnell wieder in der sprachlichen Mottenkiste. Und zwischen Teuros und Besserwessis scheint mir der Wutbürger doch ganz gut aufgehoben.
Als Sid Vicious 1979 stirbt, kennzeichnet die Veröffentlichung des ersten The Cure-Albums Three Imaginary Boys die Übergangsphase von Punk zu New Wave. Die große Zeit der Punkbands ist vorbei. Es ist der Beginn der 80er, die mit neuen Musikrichtungen wie Synthie-Pop und Darkwave locken. Eines der größten Missverständnisse ist, dass die Punk-Revolution aus England kommt. Als Urväter des Punk gelten amerikanische Bands wie The Sonics oder auch Question Mark and the Mysterians. Sie formierten sich als 14- bis 16-Jährige und spielten in den Garagen ihrer Eltern unkomplizierte kurze Stücke auf übersteuerten Verstärkern. Diese Songs imitierten den klassischen Rock'n'Roll der 50er mit kurz hintereinander im Staccato gesetzten Gitarrenriffs. Die Wirkung der Garage-Bands, aber auch der alten Größen des Rock'n'Roll auf den Punk ist enorm. Oder wie es Henry Rollins von der Hardcore-Band Black Flag treffenderweise ausdrückte: Es gab die Musik deiner Mutter und plötzlich erschien Elvis. So gesehen waren auch Künstler wie Chuck Berry, Jerry Lee Lewis oder Carl Perkins mit ihrer unkonventionellen Art zu tanzen und der neuen, schnelleren Musik die Punks der Musikszene der späten 50er und frühen 60er Jahre. Yeah, that must be my baby, yo, don't look like that. I know my baby, she's so round and fat. Der kurzlebige Garage Rock blieb zunächst ein namenloses Genre. Erst Bands wie die Ramones entdeckten die schnörkellose, laute Musik wieder und entwickelten daraus einen eigenen Stil. 1976 hatte die neue Bewegung auch Europa erreicht. Der Punk als Begriff ist übrigens eine Kreation der englischen Journalistin Caroline Coon, die für den Melody Maker geschrieben hat, als der Punk nach England überschwappte. Während der amerikanische Garage-Rock der 60er Jahre mit unpolitischen und eher banalen Texten über Mädchen und Liebe den langen Vietnamkrieg zu vergessen versucht hatte, herrschte in England eine völlig andere Dynamik. Zunächst als Working Class Rock'n'Roll bezeichnet, wurde die neue Musik zum Sprachrohr einer Generation, die geprägt vom vorherrschenden Klassensystem und zahlreichen Streiks in eine perspektivlose Zukunft ohne Arbeit zu blicken schien. Als Vivian Westwoods und Malcolm McLaren's Klamottenladen in der Londoner Kings Road zum neuen Szenetreffpunkt wird, entwickelte sich der Punk rasch zum Synonym für eine jugendliche Subkultur in den Metropolen London, New York und Berlin. Bis heute hat sich weltweit eine kleine, aber eingefleischte Fangemeinde der Punkrevolution gehalten, auch in der Region. So ist die Tübinger Band KGB immer noch aktiv. Gegründet hat sie Frontman Hannes Körber im Jahr 1980. Sissy aus Britannien, Glimmer, Pop, Glamour. Sag bitte, Madonna, warum flogst du aus der Kurve nur? Schöner Schwan aus den Palästen, wo sie sich. Die Punkrevolution war gestern. Heute ist der Punk längst ein Kulturphänomen und ein Wirtschaftsfaktor, mit dem sich in der Mode, in der Musik und in der Kunst viel Geld verdienen lässt. Und inzwischen hat auch die Werbung die alte Garage-Bewegung aus den 60er Jahren adoptiert. So diente der Sonic-Song Have Love Will Travel unlängst im US-Fernsehen als Hintergrundmusik für einen Werbespot der Automobilfirma Land Rover. Just to find. Das waren die Sonics mit Have Love Will Travel. Zum Schluss haben wir noch einen Beitrag über Mössing, die kleine Stadt im Steinlachtal, die viele mit einem großen Ereignis verbinden.
Die Turnhalle war damals brechend voll abends und dann hat man beschlossen, man macht einen Demonstrationszug durch den Ort. Der Spielmannszug vorne raus und der hat das stattgefunden.
Jakob Textor, Hauptaktivist des Mössinger Generalstreiks und kommunistischer Malermeister, in einem Interview 1983. Was wissen die Mössinger heute noch über dieses Ereignis?
Ja, im Pausa-Gebäude gab es einen Widerstand der Arbeiter.
Ein Aufstand gegen Hitler haben die gemacht, gell?
Das war die Nacht des Generalstreiks, ja?
Die meisten Menschen, die wir in Mössingen gefragt haben, wissen also, was am 30. Januar 1933 in der kleinen Textilgemeinde passiert ist. Die Ereignisse um den Generalstreik sind im kollektiven Gedächtnis sehr präsent und prägen die Menschen in ihren Emotionen bis heute. Doch was ist wirklich passiert? Hermann Berner vom Museum Kulturscheune hat die Geschichte vor Ort erforscht.
Als Hitler an die Macht kam, haben sie die Mössinger abends hier in der Turnhalle getroffen. Die Turnhalle war so auch der Versammlungsort des Arbeitersportvereins, damit auch der KPD. Haben dann beschlossen, am nächsten Tag einen Generalstreik durchzuführen, den die KPD initiiert hatte. Sie haben sich dann am nächsten Tag gegen Mittag wieder dort an dieser Turnhalle getroffen und haben beschlossen, dass sie zu den einzelnen Betrieben laufen und versuchen, die dann zu bestreiken, sprich, dass die Arbeiter mitgehen, ihre Arbeit niederlegen und in einem großen Demonstrationszug durch Mössingen ziehen.
Die Streikenden liefen durch Mössingen und animierten die Arbeiter in drei weiteren Fabriken dazu, sich dem Generalstreik anzuschließen. Darunter auch die Firma, deren jüdische Besitzer selbst ihren Arbeiter freigegeben haben. In einer Firma schalteten die Demonstranten kurzerhand die Maschinen ab und drängten die dortigen Arbeiter nach draußen.
Inzwischen war dann die Polizei in Mössingen eingetroffen, das Überfallkommando aus Reutlingen, und haben dann den Demonstrationszug gesprengt. Die Leute haben sich dann verteilt, nach Hause gegangen oder sonst wohin. Und nach wurden sie dann abgeholt zu Verhören und kamen dann ins Gefängnis.
Die Staatsanwaltschaft klagte etwa 100 Arbeiter an, weil sie am Generalstreik teilgenommen haben. 80 von ihnen wurden zu Gefängnisstrafen zwischen 4 Monaten und 4,5 Jahren verurteilt. Einige der Demonstranten erwischte es besonders hart. Die mussten ihre Strafe im Konzentrationslager Dachau verbüßen. Der Mössinger Generalstreik ist einzigartig geblieben. In keiner weiteren Stadt im Deutschen Reich wurde der Streikaufruf befolgt. Aber auch in Mössingen selbst haben sich nicht alle Bewohner beteiligt.
Es gab natürlich viel Opposition auch dagegen. Und die Leute haben aus dem Fenster zugeschaut und haben belächelt, dass die wieder einen Umzug da unten machen. Und da kommt sowieso nichts dabei raus. Und es gab natürlich auch schon die ersten NSDAPler dann in Mössingen, die zwar bis dahin nicht viel zu melden hatten in Mössingen, das hat sich dann aber auch sehr schnell geändert.
Für die Gemeinde Mössingen und die Bewohner stellt der Generalstreik mittlerweile, obwohl von Kommunisten initiiert, ein wichtiges Ereignis dar. Dabei hat es lange gedauert, bis man diese einzigartige Geschichte als eigene akzeptieren konnte. Mit der KPD, also mit den Kommunisten, wollte man nach 1945 während des Kalten Krieges nicht unbedingt etwas zu tun haben. Dazu noch einmal Hermann Berner.
Es hat vielleicht heute eher symbolischen Charakter. Also sprich, es gab auch schon 33 Widerstand gegen Hitler in Deutschland. Und man sagt da nicht umsonst auch, es wäre ein Zeitpunkt gewesen, wo sich wahrscheinlich hätte noch viel, viel mehr ändern lassen als später. Wenn ich jetzt an 1944 denke oder so, da war natürlich alles viel, viel schwieriger. Wenn 1933 diesen Generalstreik in anderen Orten auch befolgt worden wäre, wäre vielleicht die deutsche Geschichte ganz anders ausgegangen.
Iphigenia Stogios und Aygül Rakimkulova waren für Mikro Europa in Mössingen. Das Mechinger Theater Lindenhof arbeitet derzeit übrigens an einem Theaterstück über die Ereignisse. Es soll zum 80. Jahrestag des Mössinger Generalstreiks 2013 in den Hallen der ehemaligen Pausa-Fabrik aufgeführt werden.
Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nichts als Hass im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität.
vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Spaniens Freiheit heißt jetzt unsere Ehre, unser Herz ist international. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Träumte schon in Madrid sich zur Parade, doch wir waren schon da, er kam zu spät. Norbert internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Norbert internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Dem Faschistengesindel keine Gnade, keine Gnade dem Hund, der uns verrät. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität.
Das war die November-Sendung von Mikro Europa rund um das Thema Revolution. Weiterhören lohnt sich, denn beim Uniradio heißt es heute wieder, alles muss raus. Bis zum nächsten Mal am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn es um Folklore und Tradition geht, mit spannenden Beiträgen und natürlich jeder Menge Musik. Ich bin Katharina Schulz und wünsche euch einen schönen Nachmittag.